Wir sind im Abraham und wir werden mit dem Abraham weitermachen und mit euch einfach die Geschichte weiter anschauen. Und wir kommen 1. Mose 12, Vers 10 bis 20 und da. Das ist die Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte. Und da hat es ganz einen Haufen komische, vordergründig schräge Sachen drin. Wo man denkt, es wirklich die müssen Zeit nehmen, um verstehen, wie das überhaupt geht, dass es so sein kann. Oder? Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe in Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war, und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurden sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie sei meine Schwester, sodass sie zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte seine Leute, um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Das ist eine ganz, ganz spannende, schräge Geschichte. Wollen wir euch das mal genauer anschauen. Und zwar wird ich zuerst mit dem ersten Satz anfangen. Und der erste Satz hat es eigentlich in sich. Und das heisst dort, oder? Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Ist das etwas Spezielles? Es ist auch nicht so typisch damals. Aber vergesst nicht, wo wir herkommen. Vergesst nicht, wo wir herkommen. Der Abraham ist mit seinem Vater von Ur in Chaldea nach Haran gezogen und er von Haran oben abgewandert in sein verheißenes Land, oder? Und es ist der Hunger angekommen in seinem verheißenen Land, wo er ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher vom Herr gehört hat, schau mal um, all das, was ich deinen Nachkommen geben, oder? Und der Herr baut dem Herr zwei Altäre mindestens und er kommt der Hungersnot. Super, in das Land, wo du mich verheißen hast. Diesen Zusammenhang müsst ihr sehen, das ist ganz etwas Entscheidendes. Der Herr hat eine Verheißung über diesem Land. Und das Erste, was kommt, ist eine Hungersnot. Super, das ist genau das Land, das ich möchte, oder? Eins, das hungert, wo es nicht gut läuft, wo die Erde ausbleibt und so weiter. Wenn der Herr eine Verheißung gibt, kommt meistens gleich darauf ab, die Herausforderung. Weil mit der Verheißung allein ist es noch nicht gemacht. Und nur weil der Herr uns etwas Grossartiges verspricht, heisst es noch lange nicht, dass wir es bekommen. Ganz wichtig. Der Herr will zuerst sehen, ob wir auf ihn bauen und auf ihn vertrauen und richtig handeln, wenn es darauf ankommt. Es ist relativ schnell gegangen, er hat eine riesige Verheißung bekommen. Und das Erste, was kommt, nach der Verheißung, ist eine Hungersnot und eine absolut schlechte Situation über seinem Land, wo er verheißen war. Und zwar so schlecht, dass er nicht im Land bleiben konnte. Ja, aber Herr, du hast mir doch gesagt, ich bekomme doch das. Und jetzt habe ich es. Oder ein Teil davon. Warum muss ich es jetzt wieder gehen? Kennt ihr das? Das ist ganz ein klassisches geistliches Phänomen. Und absolut zentral, wenn wir wirklich wachsen im Reich Gottes. Der Herr will, dass wir auf ihn vertrauen. Weil wenn wir es haben wir das Gefühl, wir haben es. Und es ist nicht so. Das ist etwas, was ich herausgefunden habe, was mir so wichtig geworden ist. Wir haben es nicht im Sack. Und das ist ein gutes Beispiel dafür hier, oder? Der Abraham bekommt ein Verheißungsglas, also deine Nachkommen werden das Land erben, oder? Denke, der Satz ist wichtig. Deine Nachkommen werden das Land erben. Dann werden wir später noch darauf zurückkommen, auf einen ganz anderen Zusammenhang, oder? Und jetzt bekommt er ein Land, das einfach nicht leben kann. Du kannst in einem Land, wo noch Hungersnot ist, kannst nicht leben, da stirbst. Was ist das? Der Herr hat wohl wissen, was der Abraham macht. Der Abraham hat super reagiert. Oder dann heisst er, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort aufhielt als ein Fremdling, denn der Hunger war gross im Land. Er hat gewusst, ich kann nicht da bleiben, also ich gehe weiter. Das heisst, er hat dem Herr geglaubt in dem innen und ist einfach weitergezogen. Er hat geschaut, wo kann ich an einen Ort her, dass ich vorübergehend zu essen habe, für das ich dann wieder zurückgehen kann. Also ich gehe auf Ägypten, dort hat es einen Haufen Essen. Also gehe ich dort her. Mir ist es sehr, sehr spannend, dass er auf Ägypten gegangen ist. Ägypten kommt immer und immer wieder vor und irgendwann ist es freundlich und unfreundlich. Und mögt ihr euch noch erinnern, wo der Herr Jesus als erstes Herr ist? Wo es darauf angekommen ist, dass er nicht stirbt. Auf Ägypten ist er geflohen. Auf Ägypten ist er geflohen als kleiner Golf, damit er nicht umgebracht wird. Auf Ägypten, schon wieder. Ist noch speziell. Das Ägypten ist schon noch so ein spezielles Ort im Zusammenhang mit dem Land, mit dem Volk Israel. Ist einfach so. Ich finde diese Parallelen sehr, sehr interessant. Das verheißene Land für einen verheißenen Sohn Gottes als verheißener Retter muss vom Abraham verlassen werden und muss Jesus, von Jesus auch verlassen werden. Damit sie es schlussendlich gleich haben können. Solche Sachen sind nicht Zufall. Und wenn ihm so Zeug von auffällt, dann kann man denken, okay, es könnte echt sein, dass das geistliches Prinzip dahinter ist. Und das ist so. Wenn der Herr uns eine Verheißung gibt und eine Zusage gibt, dann heisst es, solange dass wir es im Sack haben. Weil das Risiko, wenn wir es sofort überkommen, ist wahnsinnig gross, dass wir es als Eigenleistung und aufgrund von unseren Fähigkeiten und unseren Stärken und unseren Leistungen entsprechend erreichen können. Und das ist nicht Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Reich Gottes, nicht Reich von Mark. Es ist Reich Gottes. Und der Herr will mir geben, was er mir geben will. Und nicht so, dass ich es selber einfach kann und er funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, wo wir häufig noch schief drinnen stehen. Dass wir denken, ah, jetzt habe ich es bekommen, jetzt habe ich es. Wir haben es nicht im Sack. Der Paulus hat so gut gesagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach. Ich liebe die Stelle. Und eine andere Stelle, die ich vorlesen möchte, ist Jakobus 1, 2 bis 4. Meine lieben Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn in mancherlei Achtung für Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Das ist die kurze Zusammenfassung von dem, was der Herr genau in dem Moment tut, dass wenn es etwas gibt und wir es nicht gerade bekommen und wir müssen weiterziehen, damit wir es schlussendlich haben können. Das ist genau das. Die Geduld aber, Geduld haben wir alle nicht. Geduld aber habe ich nötig, sagt eure Bibel mehr als einmal, oder? Wie die Werk tun, bis ans Ende, dass ihr vollkommen unversehrt und kein Mangel an euch sei. Also der Herr hat ein Ziel. Der Herr hat mit Abraham nicht einfach nur, dass der Abraham einfach jetzt in seinem jetzigen Zustand, wie er Freisheit bekommt, schlussendlich Vater vom Volk Israel wird. Der Herr hat gewusst, ich muss den Abraham noch ein bisschen trainieren, falls er wirklich zum Glaubensvater, zum Vater vom Volk Israel wird. Und zuerst, was er macht, ich gebe ihm Freisheit und sage, okay, aber noch nicht jetzt. Wenn du jetzt nicht weiterziehst, stirbst du, bevor du überhaupt irgendetwas siehst von der Verheißung. Und so wäre es gewesen. Und dann ist er gegangen. Oder? Und ist nach Ägypten gezogen. Richtig Ägypten gezogen. Und jetzt wird es ganz, ganz, ganz lustig. Ja, für uns. Jetzt wird es so richtig extrem menschlich. Jetzt kommt die Nähe von Ägypten. Und jetzt versucht er, am Plan Gottes anfangen nachzuhelfen. Der hat mir Verheißung gegeben. Der hat mich vergessen. Und ich sage euch jetzt ein Beispiel von mir, das ich ganz, ganz spannend finde, das ich wirklich auch lernen musste. Wir sind auf Amerika gegangen, im 94, und dort hat Daniel Brown gesagt, you will be pastoring a church in 4 years. In 4 Jahren werdet ihr auf eine Gemeinde gründen. Und das war lustig. Ich habe die 4 Jahre, das hat noch mit einer anderen Geschichte gesehen, die 4 Jahre mich nie gesorgt um die Zukunft. Ich wusste, ja, die 4 Jahre sind wir verheißen. Da habe ich gar niemandem erzählt, das ist einfach, was in mir passiert ist. Ja, die ist sicher. Die 4 Jahre sind sicher, oder? Das hat doch in meiner Geschichte die, so ganz komische Sachen. Das ist nicht für alle, das ist irgendetwas, wenn es interessiert, kann ich mal irgendetwas ein bisschen erzählen, vielleicht, wenn ich will. Aber nur, wenn ich will. Aber das war etwas gewesen. Und dann, wo die 4 Jahre vorbei waren, am Anfang habe ich plötzlich wirklich mich mit ihr entscheiden, es geht genau gleich weiter. Oder? Ich hatte keinen Zeitrahmen mehr, auf sicher war, in dem Sinn, oder? Es war zwar genau nach 4 Jahren der Anfang von dem, das ist absolut stumm. Ausnahmsweise hat Zitram auch absolut gestimmt. Das andere hat ja auch gestimmt. Offensichtlich, sonst würde ich es nicht anhocken und euch teachen. Offensichtlich. Das ist also alles wahr geworden. Aber ich habe wirklich, wir müssen entscheiden. Ich wollte einfach glauben, der Herr hat weiterhin einen Plan. Hat er sowieso. Aber aufgrund von gewissen Umständen, Situationen, haben so Gedanken bei mir ab und zu Fuss fassen können, die so total zerstörerisch waren. Das würde gar nicht zu mir passen, aber das gibt es. Dass sie geistliche Mächte einfach kommen und plötzlich quer drin schiessen. Die gibt es. Und mit denen haben wir zu kämpfen. Und gegen die müssen wir uns wehren. Und die 4 Jahre lang wegen diesem Zeitraum, das ist komisch, ich in mir hinein, habe ich das nicht gehabt. Und nachher habe ich gedacht, nein, ich muss gegen das ankämpfen. Aber ich muss nicht probieren, selber irgendwie eine nächste Jahreszahl zu bekommen, dass ich die nächsten 15 Jahre sicher bin, oder? Das ist genau das, was der Abraham hier macht. Jetzt versucht er, dem Plan Gottes auf nachzuhelfen. Und sagt zu Sarai, Sarai, du bist eine mega schöne Frau. Okay, wenn ein Mann von deiner Frau das sagt, geht es ja noch, oder? Das passiert relativ schnell, oder? Das ist noch nicht so spektakulär, eigentlich, oder? Und dann sagt er, los, sag doch, du seist meine Schwester, sonst bringen sie ihn um und er will den Pharao zu Hause nehmen, oder? Jetzt, ganz wichtig, hat der Abraham hier gelogen? Der Abraham hat nicht gelogen. Sarai war seine Schwester. Gleicher Vater, aber nicht gleiche Mutter. 2. Mose 20 wird das ausgeführt. Die Situation später kommt ihm auch noch. Das ist ganz eine ähnliche, extrem ähnliche Situation, aber hat extrem viel mehr interessante Sachen drin und habe ich es absichtlich nicht zusammengenommen. 2. Mose 20, Geschichte von Abraham und Abimelech, ist ähnlich. Und gleich hat sie extrem viele interessante Unterschiede. Und die können wir sehr gut in einem anderen Teaching mal ausarbeiten. Da möchte ich mal mich auf diese Geschichte hier konzentrieren. Aber dort steht explizit, sie ist meine Schwester. Oder? Gleicher Vater, aber nicht gleiche Mutter. Ich glaube, der Weg rum. Wenn ich kein Seich angehe, schnell nachlesen. 1. Mose 20 steht das, oder? Eben, das ist richtig. Meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. Genau, also, gestimmt, gut. Und mit dieser Halbwahrheit, und das ist jetzt ein wichtiges Element, mit dieser Halbwahrheit ist er auf Ägypten gegangen. Und in dieser Halbwahrheit drin hat er gelebt. Und Halbwahrheiten sind eben Halbwahrheiten. Und die haben immer so ein bisschen beide Seiten. Und das Lustige ist, es ist tatsächlich so, dass Sarai spektakulär muss ausgesehen haben. Wie alt ist die Frau hier? Wisst ihr, wie alt sie ist? Etwa? Mehr als 65. Die ist über 65 und muss ausgesehen haben, der absolute Hammer. Weil alle haben den Kopf gedreht. Die Grossen vom Pharao sind hergegangen und haben Werbung gemacht vom Pharao. Der Pharao hat es an den Hof genommen als seine Frau. Aber hallo, der Pharao konnte auslesen, hat garantiert nicht irgendeine Rolle genommen, oder? Sondern er hat garantiert eine genommen, die ihm wirklich gefallen hat, oder? Und das ist ja tatsächlich passiert. Der Abraham hat es richtig gespürt. Der Abraham hat richtig gespürt, dass seine Frau wirklich schön ist und eine Frau ist, die attraktiv wirkt, oder? Und genau so war es. Und dann anfangen zu mischeln. Und jetzt irgendwie ist es mir nicht ganz einfach zu verstehen, warum sollte jetzt der Mann, ob schon er nur die Hälfte war, gesegnet werden. Warum sollte jetzt der Mann etwas bekommen? Oder? Und er bekommt relativ viel. Die Liste war lang, oder? Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Die, die es von Sidi Abdelassar kennen, das ist teuer, oder? 220 Kamel, das war nicht ganz einfach. Aber das ist ein Haufen Zeug und Menschen oder zu Knecht und Mägde. Hey, nur weil er nur die Hälfte gesagt hat. Ich finde das noch so ein bisschen schräg. Es ist einfach so, und das ist jetzt ganz wichtig, für mich etwas vom Wichtigsten dieser Geschichte, es gibt eine übergeordnete, herrschende Bestimmung. Und das ist dem Herr seine Berufung, die er über Abraham ausgesprochen hat und will realisieren. Und wenn der Herr etwas will, dann macht er es auf sicher. Und er macht sogar mit unserem Seich, mit unseren Dummheiten. Der sagt auch so gut, die Aussage kennt er sicher, der kann uns einen Mistdünger machen. Und der Herr hat einfach hier gesagt, ich habe mal gesagt, der Abraham wird der Vater von Völkern und wird der Vater von meinem Volk Israel. Und das ist die absolut übergeordnete Berufung. Und das ist wichtig. Wenn der Herr eine Berufung ausspricht, dann lässt er die nicht fallen. Römer 11, 19 steht ganz in Gottes Beruf und Gaben können ihm nicht gereuen. Oder? Und das spricht sogar dort wortwörtlich vom Volk Israel aus. Also wenn das dann der Paulus der Römer schreibt, hätte es beim Vater Abraham vom Volk Israel auch schon müssen wahr sein. Sonst wäre das Volk nämlich nicht entstanden. Und das ist wichtig. Vor diesem Hintergrund können wir es einfach einordnen. Der Herr legt eine Berufung auf Menschenleben und in dieser Berufung kommt er sagen, selbst wenn wir zum Teil nur Halbwahrheiten erzählen. Sollen wir das? Nein, ganz klar nicht. Der Paulus schreibt Römer deutlich, macht das nicht. Aber der Herr hat entschieden, der Abraham zu segnen. Und er hat gesagt, ich mache aus dir ein grosses Volk. Egal was ist. Und das ist das, was herrscht. Wir werden später sehen, Abraham hat einiges geopfert aufgrund von seiner dummen Entscheidung. Es ist aber nicht offensichtlich. Man muss es im Zusammenhang einfach verstehen. Dann sieht man es dann plötzlich, es war doch nicht ganz so schön gewesen, wie man denkt, das viele, was er bekommen hat. Und nachher kommt das andere. Und jetzt kommt der Herr in seiner absolut sündenhassenden Art. Und das ist wichtig, das wird sich nie und hat sich nie geändert. Der Herr hasst die Sünde über alles, oder? Und der Pharao hat den Ehebruch gemacht. Und das ist gar nicht gut für den Pharao. Der ist absolut mega drunter gekommen. Seine ganze Familie ist krank geworden, da leidet drunter. Und das ist richtig. Egal, ob er wissend oder unwissend Sünde tut, Konsequenz von der Sünde ist Sünde. Und zu 120 zahlen wir einfach, it does not matter. Egal, ob unwissend oder wissend. Wenn ich im Scheiß stehe, stehe ich im Scheiß. Es gibt so eine dumme Aussage, ja, Friedrichstechnik ist die Unwissenheit schützt vor Schaden nicht. Es ist einfach so. Wichtig. Auch wieder hier ganz, ganz interessant, wenn man sich genauer anschaut, was da alles in diesem Text drin steckt. Oder? Im Vers 17 heißt es, der Pharao ist wirklich drunter gekommen. Oder? Und der Pharao hat falsch gehandelt vor dem Herrn. Ob er es gewusst hat oder nicht, er hat es auch schon gewusst. Oder hat es ihn relativ schnell herausgefunden. Er hat es wirklich herausgefunden. Wir sehen es schon im nächsten Vers. Oder? Und wir wissen es auch, wie es ist. Ich glaube zwar, dass wir die Dimensionen noch nicht wirklich erfasst haben, weil die Dimensionen, die geistlichen Dimensionen, wie sich die natürlich auswirken, die sind viel, viel grösser, als wir denken. Viel, viel grösser, als wir denken. Wenn wir geistlich gesehen schief stehen, hat es irdische Konsequenzen. Wenn wir geistlich gesehen gut stehen, hat es auch irdische Konsequenzen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Das heisst noch lange nicht, und das ist auch wichtig, dass alles, was uns passiert, irgendwo aufgrund von unseren Fehlern ist, kommen wir ja nicht auf die Idee, das wäre ganz, ganz eine schräge Theologie. Gutes Beispiel Johannes 9, Geschichte vom blind geborenen Mann. Die Jünger haben gesagt, das ist spannend, die Jünger haben gesagt, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Für die Jünger scheint das eine bewusste, offensichtliche Klarheit zu sein, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Sie haben das Gefühl gehabt, der Mann ist blind, weil entweder die Eltern oder er gesündigt hat. Das war ihre ganz klare Grundlage. Diese Dynamiken waren sich die Leute damals noch bewusst gewesen. Heute haben wir die komplett ignoriert. Aber sie gelten leider immer noch. Dann sagt der Herr aber etwas interessant. Nein, weder noch. Es geht nur darum, dass die Macht Gottes einem Mann sichtbar wird. Das ist auch wichtig. Einfach nur so. Seht ein bisschen den Zusammenhang von diesen Situationen. Wenn man im Schilf steht, kann es gut sein, dass es irdische, liebliche Konsequenzen hat. Eines von den Paradebeispielen, die ich vor kurzem mit darüber geredet habe, ist der Zehnt. Das ist ein Paradebeispiel. Der Zehnt gehört dem Herr. Und ein Frommer, der das eigentlich weiss und nicht macht, der hat plötzlich finanzielle Schwierigkeiten. Selber erlebt, von mengem gehört. Und vor allem das andere auch gehört. Der der Zehnt gibt, und besonders nicht vermag, der wird gesegnet. Das sind doch die Prinzipien vom Reich Gottes. Und hier ist das Prinzip, der Pharao macht etwas, was dem Herr absolut missfällt. Er nimmt, das ist wie, wer nimmt er zur Frau? Er nimmt die Stammmutter von seinem zukünftigen Volk zur Frau. Das geht nicht. Das geht für den Herr einfach nicht. Und dann muss er etwas machen. Oder? Ist beim Abimelech übrigens auch nicht gegangen, aber schon ganz interessant, wenn er weitergegangen wird. Ist nicht gegangen, Und der Pharao, sein ganzes Haus, kommt mega drunter und hat mega Plagen. Der Pharao war nicht so dumm, dass er nichts gemacht hat, sondern hat überlegt. Und dann kommt das Interessante, die Aussage im Vers 18, ist dann für mich schon noch so spannend. Das heisst für mich, wenn der Mann etwas länger überlegt hat und etwas genauer aufpasst hat am Anfang, hat er das ganze Ghetto können vermeiden können. Dort steht ja nachher folgende Aussage. Oder? Dort heisst es, da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Er hat es bis jetzt immer noch nicht gesagt. Aber offensichtlich hat er es doch plötzlich gecheckt und herausgefunden, dass es doch die Frau ist von Abraham. Oder? Das finde ich noch so interessant. Das ist für mich eigentlich mehr ein Zeichen, wenn wir in eine Situation hineinkommen und in einer Situation irgendwie wir nicht ganz sicher sind, ist es gescheiter, wir tun uns ein bisschen genauer nachfragen, ein bisschen genauer versuchen, okay, was ist wirklich Sache? Oder ist echt das ein Geschenk mit Haken, sage ich dem? Irgendetwas, irgendein Angebot, eine Unterstützung, was wird mir angeboten, aber es könnte sein, dass, und hier war es so, dass ein riesiger Haken dahinter war, oder? Von dem her. Oder? Und der riesige Haken, der hat eine unglaubliche Konsequenzen für den Pharao. Und wenn man ein bisschen länger darüber nachstudiert, ein bisschen genauer geforscht, dann hat man auch herausgefunden, dass es auch nicht gut kommt. Und was ich noch spannend finde, und das weiss ich aus der anderen Geschichte, der Abraham hat das gesagt, weil er erwartet, dass die Ägypter völlig unmoralisch sind. Dass es überhaupt keine Ordnung gibt und keinen Anstand und nichts. Oder? Das ist, was er erwartet hat. Und darum hat er irgendwie versucht, einen Trick zu finden im Ganzen. Oder? Aber auch scheinbar war es so, dass auch das nicht normal war in dieser Gegend, dass man die Frau von einem anderen einfach nimmt. Oder? Er hat sie dann auch wieder zurückgegeben und hat ihm aber interessanterweise nichts gemacht. Ist noch so spannend, er hätte ja können. Oder? Sagen, du, wegen dir habe ich Mimi. Jetzt zieht er erst über das Mösch ab, oder? Ich hätte mich aber auch nicht getraut, wenn der Pharao gewesen wäre. Mit dem, was er ertragen musste, wegen dem, hätte ich auch einfach das Mut gehabt und gesagt, gang jetzt. Und hat ihn nachher vorgeschickt. Klar, er hat ihn vorgeschickt. Er hat auch dürfen. Und der Abraham ist dann auch gegangen von dem her. Und wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, glaube ich, einiges haben wir jetzt gesehen, was da drinnen ist, dass der Herr grundsätzlich mal über allem seinen Plan hat, und das ist für ihn das Wichtigste. Sein Plan, den er hat mit den Menschen. Und er ist gut, und selbst wenn wir dort ein bisschen schief laufen, nimmt er den Plan nicht weg von uns. Und wenn er für einen Plan braucht, dass der Abraham noch ein bisschen mehr Güter hat, dann bekommt er halt auf eine ganz schräge Art und Weise auch noch ein bisschen Güter, lustigerweise. Oder? Also halb schräg, nicht ganz. Er war ja nicht gelogen gewesen, oder? Aber der andere Teil ist wirklich komisch. Und ich werde jetzt aber mit euch noch ein bisschen ausführlicher anschauen, was eigentlich die Konsequenzen für den Abraham waren. Die negativen Konsequenzen für den Abraham waren. Und werde die auch ein bisschen übertragen, was das denn heisst für uns in so Situationen, wenn wir mit Halbwahrheiten unterwegs sind. Und das Erste und das Offensichtlichste ist natürlich, dass der Abraham das Vertrauen vom Pharao komplett verloren hat. Oder? Und das ist jetzt beispielsweise mal etwas, was in unserem Alltag sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir das Vertrauen verlieren von unseren Arbeitgebern oder von unseren Ehepartnern oder Partnern, weil wir nur Halbwahrheiten erzählen und sie dann vorkommen, ist das ziemlich einschneidend. Und das darf man nicht unterschätzen. Ein Vertrauensverlust ist wirklich etwas Grosses. Und das ist etwas, wo es sich nicht wert ist, dafür nur die Hälfte zu erzählen. Ich könnte Ihnen 100 Beispiele erzählen vom Arbeiten, warum das meine Kunden mich immer noch wollen. Ich habe ihnen immer die ganze Wahrheit gesagt. Mit allem Traurigen, kostenmässig, weiss nicht was in Türen, aber ich habe einfach immer gesagt, was ganz Sache ist. Also nicht angelogen. Das ist wichtig. Ganz entscheidendes Element. Die ganze Wahrheit. Weil wenn nicht die ganze Wahrheit, irgendeiner kommt zu führen. Jesus hat etwas ganz spannend gesagt. Was im stillen Kämmerli gesagt wird, wird von den Vögeln von den Dächern gepfiffen. Und das ist so etwas. Das ist etwas so Wichtiges. Auch hier denkt ja nie, es kommt nicht das Licht. Das ist nicht so. Es ist nicht so. Es kann viel später sein, oder? Es ist ein Licht gekommen. Relativ schnell, weil es irgendwie total schief gegangen ist beim Pharao, hat der Pharao auf die Grube gewählt. Der hat mir nicht alles gesagt. Der hat mir nicht alles gesagt, oder? Das andere, was auch noch ist, natürlich, er hat seinen Platz verloren. Er hat seinen Platz verloren, den er gehabt, den er sich ernähren konnte. Wer weiß, ist die Hungersnot vorbei gewesen zu Israel? Keine Ahnung. Es kann gut sein, dass er irgendwo umeinander umziehen musste von dem her, oder? Und ist dann weitergezogen. Und ist relativ weit gelaufen. Okay? Dann kommen wir dann nachher in die nächste Geschichte drauf. Oder ist einfach weitergezogen, relativ weit müssen ziehen nachher, oder? Also, beschwerlichen Weg müssen aufnehmen von dem her, oder? Jetzt, zwei andere Elemente, die ich ganz, ganz wichtig finde, wo man vielleicht auch nicht unterschätzen darf. Was war noch aufgrund von dieser Halbwahrheit? Zuerst war es noch, er hat ohne seine Frau müssen leben. Er hat ohne seine Frau müssen leben. Seine Frau war nicht bei ihm. Er hat die wertvollste Person für sich nicht bei sich gehabt. Aufgrund von dieser Halbwahrheit. Schon wichtig, he? Er ist nicht mit seiner Frau zusammen gewesen. Das heisst, er musste allein irgendetwas machen müssen dort. Und all die verheiratet sind oder Freundinnen haben und die nicht haben, die wissen, wie anstrengend das ist, wenn der Partner nicht um. Mit den meisten Fällen sind sie so froh, wenn wir weggehen, wenn wir so viele Sex daheim haben. Aber in den meisten Fällen sind sie froh, wenn wir da sind. Und er hat seine Frau nicht gehabt. Gut, jetzt alles selber müssen aufräumen. Klar, jetzt Knecht und Mägde bekommen, von dem wir das sicher können handhaben. Aber der hat alles selber müssen grümpeln nachher. Hat seine Frau nicht kann ihm geholfen hat, oder? Das andere wichtige Element. Und das ist für mich eigentlich schlussendlich sogar das Wichtigste. Er war in einem Zustand gewesen, wo Gottes Verheißung nicht hat können erfüllt werden. Wieso sage ich das? Er kann schlecht mit einer Frau ein Kind haben, das nachkommen soll werden, wenn sie nicht rum ist. Das geht ganz schlecht. Es hat hier noch nichts von unbefleckten Empfängnis zu tun gehabt. Es hat nur einmal gegeben, wird es auch nie mehr geben. Und das finde ich mir jetzt extrem wichtig. Wenn der Herr uns etwas sagt und wir versuchen, dem Plan vom Herrn nachzuhelfen, nicht alles sagen, kommen wir in einen Zustand, um eine Verheißung, die der Herr uns gerne nicht erfüllen kann. Und das ist extrem wichtig. Und das ist für mich, schlussendlich, wenn wir es jetzt genauer anschauen, eine unglaubliche Konsequenz. Der Abraham hat verhindert, aufgrund von seiner Halbwahrheit, hat er verhindert, dass die Verheißung, die der Herr über ihm ausgesprochen hat, überhaupt können wahr werden. Es wäre nicht gegangen. Und das ist so wichtig, wenn wir vom Herrn eine Verheißung bekommen und er versucht, irgendwie einen Plan vom Herrn nachzuhelfen, auf irgendeine Art und Weise, und nur die Haupt nicht alles erzählen oder nicht alles machen, was man machen soll, dann wird es nicht möglich sein, dass Gottes Verheißung in unserem Leben wahr wird. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und das gilt grundsätzlich. Der Abraham hat in dieser Situation die Verheißung als Vater vom Volk Israel nicht können erfüllen. Es ist lustig, ich habe das gelesen, habe mir lange überlegt, dass hier Konsequenzen haben. Ich wusste, es muss Konsequenzen haben. Es geht nicht anders. Es ist der Herr. Es muss Konsequenzen haben. Oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, die sind riesig. Die sind riesig. Er hat sich seine Zukunft, in diesem Zustand ist seine Zukunft zu Ende gewesen. Zu Ende. Und somit ist die Konsequenz von seiner Halbwahrheit riesig gegen ihn gewesen. Riesig. Und jetzt plötzlich, wenn ihr es anschaut, merkt ihr, okay, es ist doch nicht so, dass er nur gesegnet worden ist. He? Im Gegenteil, er ist wirklich, wirklich, aufgrund von seinem Versuch, selber zu schmischeln, ist er echt im Schilf gestanden. Aber echt. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig in unserem Leben. Wir dürfen nicht denken, wir können einem Plan Gottes nachhelfen. Und es kommen wir dann besser raus. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Was wir können machen, ist wie der Abraham am Anfang. Der erste Vers war gut. Der Rest ist total in die Hose. Sorry, es ist so. Ist also doch nicht eine so schöne Geschichte, wie man gemeint hat. Ah, wenn ich Halbwahr hätte erzählt, wäre ich noch gesegnet. Dann bekommen wir noch ein bisschen Kamee und Rösser, vielleicht ein schönes Auto. Wer weiß, kann sein. Aber unter dem Strich habe ich mir sehr wahrscheinlich einen ziemlichen Stein weggelegt. Wenn der Herr eine Verheißung gibt, dann steht die. Die steht und die wird nicht fallen. Aber es ist unser Auftrag, nach dem Herz zu glauben und die Prüfungen, die er uns gibt, auf dem Weg, die Richtung zu meistern. Und zwar, indem wir auf den Herr vertrauen und glauben, dass er wirklich weiss, wie es geht. Und dass wir an ihm festhalten und nicht versuchen, nachher irgendwie selber die Verheißungen zu realisieren. Das geht einfach wirklich jedes Mal schief. Und somit haben wir in dieser Geschichte einiges, was wir persönlich für uns lernen können. Wenn der Herr mir etwas verheißt, ist es spektakulär. Und der Herr macht es. Der Herr macht es. Der Herr ist absolut treu. Das ist ja so. Wenn der Herr mir Verheißung gibt, dann wird er die erfüllen. Aber er braucht seinen Weg dazu, damit ich die Verheißung richtig erfüllen kann. Und dann sollten wir nicht versuchen, dem Herrn nachzuhelfen. Weil das geht dann meistens auf Kosten von anderen. Und der Pharao hat ziemlich gelitten unter dem. Seine Frau sehr wahrscheinlich übrigens auch. He? Vergesst nicht, wie es dieser Frau gegangen ist in dem Ganzen. Oder? Aus Lustigen ist es ihm auch so schräg eingefahren. Der Abraham sagt zweimal im Vers, dass es mir wohlergehe und dass ich nicht sterbe um deinetwillen. Das ist mir auch so total schräg eingefahren. Völlig schräg. Voll egoistisch. Ui, da. Und das ist etwas, er kann ja gar nicht sterben, sorry. Das ist ja gar nicht möglich. Der hat ihm Verheißung, er kann ja gar nicht sterben. Das, was ich vorhin gemeint habe. Die 4 Jahre, ich wusste, ich kann nicht sterben. Irgendwann kann ich sterben, ist mir gleich egal. Ich gehe morgen, wenn es soll sein. Es soll nicht sein, ich weiss es, aber ich bin parat. Ich bin parat. Das Beste wartet noch auf mich, oder? Aber der Abraham hat gewusst, er hat Verheißung. Ich habe kein Nachkommen, nicht einmal der Ismael hat er gehabt, noch gar nichts gehabt. Und er hat eine Verheißung gegeben. Es ist also gar nicht möglich, dass er aus Ägypten sterben kann. Es ist nicht möglich. Und gleich macht er so einen Schwachsinn und seine arme Frau. Oh, ich hätte nicht Sarai sein in dieser Situation. Meine Güte, muss das doof gewesen sein. Oder? So doof. Oder? Und das ist genau das. Andere Menschen kommen zu Schaden, wenn wir versuchen, unsere Verheißung in die eigenen Hände zu nehmen. Machen wir nicht. Ist nicht gut. Ist nicht weise. Es ist nur weise, wenn wir die Verheißung vom Wort Gottes, das er uns gibt, wortwörtlich nehmen und ihm vertrauen in dem, was er uns sagt und auf seinen Zeitpunkt warten. Und wenn plötzlich etwas in die Richtung richtig geht, dann haben wir etwas und dann plötzlich geht es wieder in die falsche Richtung in unseren Augen, dann hat das seine Gründe, dann sind wir noch nicht parat, für alles zu bekommen, was er uns geben will. Also gehen wir noch weiter in die Schule mit ihm, aus seiner Treue und reagieren wieder aber auf Versuche, gehen weiter. Aber dann gehen wir weiter, und zwar ohne selber zu mischeln. Und dann macht der Herr etwas draus. Und es gibt manche Geschichten, wo Abraham unglaubliche Segen davon getragen hat. Nicht so wie da. Wo er wirklich, der Abraham hat sich behütet nachher. Aber nicht fest genug. Weil es dann noch eins macht. Auf das kommen wir dann noch eins. Also, versteht ihr es? Gottes Verheißungen werden von ihm realisiert. Und er macht sie mit uns, zum Teil auch gegen uns. Und wir können auslesen, wie viel Kollateralschaden, wie viel Schaden drumherum entsteht. Und es entsteht dir kein Schaden, sondern nur Segen, wenn wir ihm glauben und treu unterwegs sind mit ihm. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir die Geschichte wirklich jetzt als Geschichte sehen können, okay, der Abraham war ein Glaubensheld. Aber als ihm wirklich ans Leben gegangen ist, um sein Leben und seine Frau, hat er davon mischeln. Und das war nicht gut. Das war nicht gut. Und da ist er sehr, sehr menschlich. Und in diesem Sinne können wir auch von negativen Beispielen lernen und versuchen, es anders zu machen. Und die Konsequenzen im positiven Sinn sind gewaltig. Der Segen vom Herrn, der kommt einen Weg. Wenn der Herr will, dass wir gesegnet werden, werden wir gesegnet. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Sind wir treu in dem, was der Herr uns verheißen hat? und machen es so, wie er es für richtig findet und nicht in unseren eigenen Wegen. Und dann wird der Herr der Segen nicht abwenden und die Verheißung, die uns geht, wieder wahr machen. Und das wünschen wir für uns alle, dass wir die Verheißung, die der Herr uns gibt, dass die wahr werden. Amen.